So, herzlich willkommen nochmal von dieser Seite für diejenigen, die ich noch nicht behandelt habe heute. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, Frage. Wie viele Artikel hat unser Grundgesetz?
Okay.
Ihr wisst es alle, ne? Ich habe es auch nicht gewusst. Ich musste dann tatsächlich die Frau Google bemühen, um mal nachzuschauen. Es sind genau 146 Artikel. Und obwohl unser Grundgesetz im Laufe der Zeit durch verschiedene Veränderungsgesetze erweitert wurde, bleiben diese Artikel die nummerierte Grundlage der Verfassung. Und um ein Gebot des jüdischen Glaubens soll es heute in unserer Predigt gehen. Doch zunächst will ich euch in die Gesamtsituation mit hineinnehmen. Die Sadduzäer waren eine politische Partei. Sie waren wesentlich politisch interessiert und stark vom hellenistischen Denken beeinflusst, was sie zu den Gegnern der Pharisäer machte. Sie verwarfen die mündliche Überlieferung der Väter, das heißt die pharisäischen Ausführungsbestimmungen und Kommentare zum Gesetz und schätzten die Propheten nicht sehr hoch ein. In einzelnen Fragen des Gesetzes urteilten sie jedoch noch strenger als ihre Gegner. Als ausgesprochene Rationalisten leugnen sie die Auferstehung der Toten. Und gerade diesen Punkt testeten sie bei Jesus aus. Ihr kennt die Geschichte alle. Die Frau, die einen Mann hatte, der gestorben ist, und dann der Nächste und der Nächste und der Nächste. Und was ist, wenn die Frau dann auch gestorben ist? Wen ist sie dann? Welchen Bruder ist sie dann, die Frau? Doch Jesus lässt sich da nicht beirren. Denn bei Gott gibt es keinen Tod und keine Toten. Um Nachkommenschaft muss nicht gesorgt werden. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Die Auferstandenen werden in Gottes Gegenwart leben. Die ganze Szene wurde von einem Schriftgelehrten beobachtet. Vielleicht hat er sich ja innerlich auch ein bisschen gelacht, dass dieser Jesus die Sadduzäer auflaufen ließ. Und irgendwie fand er, dass es er ganz gut, ja, wie Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Und die Frage, die er jetzt Jesus stellte, die beschäftigte ihn auch vielleicht auch schon länger. Wie auch immer, er ging zu Jesus und stellte ihn seinerseits ebenfalls eine Frage. Einer der Schriftgelehrten hatte diese Unterredung zugehört und gemerkt, wie Jesus ihnen klar geantwortet hatte. Der fragte ihn nun: Welches ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm: Das wichtigste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es gibt kein höheres Gebot als diese. Der Schriftgelehrte sagte zu ihm: Meister, du hast recht, es gibt nur einen Gott, es ist kein anderer neben ihm. Und ihn vom ganzen Herzen, von ganzem Gemüte und von allen Kräften lieben und seinen Nächsten wie sich selbst lieben, das ist mehr wert als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus merkte, wie verständig er antwortete, sagte er zu ihm: Du bist nicht fern vom Königreich Gottes. Von da an wagte niemand mehr, ihn zu fragen. Zunächst geht es zwischen Jesus und den Schriftgelehrten freundlich und nett zu. Und im Gegensatz zu manchen anderen Gesprächen zwischen diesen Berufssparte und Jesus heißt es von diesem klugen und vielleicht sogar frommen Juden, er sah, dass Jesus den Sadduzäern gut geantwortet hatte. Da schwingt doch direkt ein klein wenig Sympathie zu Jesus mit. Und Jesus sagt auch am Ende des Gesprächs, als er gemerkt hatte, dass dieser Schriftgelehrte ein Stück weit verstanden hatte, was er meinte, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Es sind schon andere Töne als die, von denen wir sonst in den Evangelien lesen. Das würde man sich bei unseren Politikern oft auch wünschen, dass sie sich nicht allzu feindlich gegenüberstehen, besonders vor einer Wahl. Da schauen wir nochmal auf die 100-Punkte-Frage von diesem Schriftgelehrten. Welches ist das höchste Gebot von allen? Er war ja beeindruckt von Jesus, war neugierig, wollte einfach wissen, welches der vielen, ja allzu vielen Gebote, die die Juden damals und heute noch kennen, schlappe 613. Da können wir in Deutschland nicht mithalten, die kann man ja gar nicht alle behalten und man kann sich leicht verheddern darin, welches nun das Größte und das Wichtigste ist, sei. Doch er traute es dem frommen Juden zu, dass er es wisse. Und Jesus wusste es. Er wusste es aus seinem Glauben heraus, er wusste es aus seinem inneren Verbindung, ja Vereinigung zu Gott heraus. Und was er jetzt sagte, war ganz schön dreist und war unerhört und revolutionär in den Augen der damaligen Juden. Er fasste alle 613 inflationären Gebote im ganz einfachen Doppelgebot der Liebe zusammen. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Gott, ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und eigentlich sagt er nichts Neues und doch radikal Neues. Nichts Neues war, Jesus zitiert einfach seine jüdische Tora, Bibel, kennen alle Juden in- und auswendig. Damals wie heute. Absolut nichts Neues. Das radikal Neue war, er fasste mit allen 613 Gebote zusammen. Er erkennt ihre Mitte, bringt sie auf den Punkt oder besser gesagt auf den Doppelpunkt. Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das reicht. Mehr brauchst du nicht von Gott zu wissen. Das ist alles drin von Gott. An mehr als an seine Liebe brauchst du nicht zu glauben. Mehr als bloß deinen Nächsten zu lieben, brauchst du nicht zu tun. Gott lieben, Nächsten lieben, einfach, oder? Er ahnt es schon, so einfach ist es nicht. Ein Wort dazu, Menschen unmöglich. Wirklich echt lieben kriegen wir nicht so hin. Auch wenn wir es noch so oft beteuern, da sind wir doch permanent überfordert damit. Können wir Putin lieben, der das Gebot der Völkerrechts missachtet? Können wir Trump lieben, der durch seine Unbeständigkeit alles aufmischt? Die iranischen Mullahs, die Israel hassen? Oder so manchen Politiker bei uns? Das Besondere an dem Ganzen ist ja, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt mit all deiner Kraft. Naja, kommen wir das auch so hin? Also ich nicht. Gott mit ungeteilten Herzen lieben, mit ganzer Seele, ganz und gar also, so mit ganzer Kraft. Wenn ich ehrlich bin, komme ich das nicht immer so hin. Da kommt auch allzu oft immer ein bisschen was dazwischen, was dann wichtiger ist. Ich bin da unvollkommen, halbherzig, auch verzagt. Da fällt eine Liebeserklärung an unseren Ehepartner oder Freund oder unsere Kinder und Enkel leichter. Natürlich will ich es auch nicht unterstellen, dass ihr voll Überzeugung und voll Tönen sagen könnt, ich liebe Gott von ganzem Herzen, ganz ungeteilt, mit aller Kraft. Wenn ihr das sagen könnt, finde ich das super. Und ich bewundere ich euch sehr. Ich scheitere daran, auch wenn ich mich bemühe, auch immer den Nächsten zu lieben, wie mich selbst. Auch die Fernsten, wie mich selbst. Aber liebe ich mich denn überhaupt selbst? Kritisch gesehen gibt es da viele Punkte, die ich überhaupt nicht an mir liege. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, den wir jetzt uns anschauen. Da singt ein Junge auch ein kleines Video. Gut, lieben, selbst lieben, unkritisch sein. Das wollte ich ein bisschen zeigen mit diesem Lied. Keine Angst, ich zähle jetzt nichts auf, was ich nicht an mir liebe. aber Gott lieben und den Nächsten lieben, wie mich selbst als Programm, als Idee, wunderbar. Und dann noch mit ganzem Herzen, mit all meinen Kräften, in unserer heutigen Zeit, in unserem Weltgeschehen, sind wir da, bin ich da nicht völlig überfordert. Um Gottes Willen, was will Jesus da alles von mir? Kein Wunder, dass es mit dem christlichen Glauben auch nach 2000 Jahren nicht weit her ist, von der Kirche ganz zu schweigen. Wie kommt also Jesus darauf, das von uns zu verlangen? Will er uns da bloßstellen? Will er darauf hinweisen, dass wir das eh nicht hinkriegen? Schlagen wir doch im Gedanken das Alte Testament auf. Was macht Jesus? Er macht nichts anderes, als daraus zu zitieren. Da steht ja alles drin. Darin erkennen wir auch, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem jüdischen Volk eine einzige Liebesgeschichte ist. Eine verrückte, völlig einseitige, verkorkste und enttäuschende Liebesgeschichte. Er liebt sein Volk von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all seiner Kraft. Immer und immer wieder. Er lässt nicht locker. Er liebt sie. Doch dieses Volk tut das nicht oder eher halbherzig. Rennt immer wieder von ihm weg, enttäuscht ihn. Sie laufen falschen Göttern nach, Ehebruch ist eine beliebte Übung, Gebote übertreten, kein Problem. Spotten über ihn, verachten ihn sogar zum Teil. Propheten, lass die doch schwätzen, was sie wollen. Immer wieder kündigt dieses Volk die Ehe auf. Keine echte, ganze Liebe zu Gott. Die Krönung des Ganzen, sie wollen selbst Gott spielen. Und Gott, was macht der? Nein, er ist nicht beleidigt und kündigt den Bund auf. Nein, er bleibt stur. Er liebt sein Volk weiter. So ein verrückter Kerl. So sehr sie ihn auch enttäuschen, so sehr sie ihn auch verspotten, ihn den Rücken zukehren. Gott bleibt stur und liebt sie penetrant weiter. Damals, heute und in Ewigkeit. Er liebt sie mit ungeteiltem Herzen, mit all seiner Kraft. Schon ein bisschen irre, oder? Unvernünftig? Kann man denn so in dieser Welt bestehen? Kann Gott so bestehen in dieser verrückten Welt? Ja, Gott besteht darauf. Denn nur so ist echtes Leben möglich. Er ist es und nur er, der wirklich mit ganzem Herzen, ganzer Seele und all seiner Kraft fähig ist, zunächst sein Volk und dann auch alle Menschen liebt, ohne Unterlass, ohne Wenn und Aber, ohne Vorbedingungen. So ist Gott. Das wissen die Juden im alten Bund mit Gott. Das will Jesus im neuen Bund mitteilen. Das ist der gemeinsame Bund zwischen Gott und allen Menschen. Nur Gott liebt mit all seiner Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Nur er. Liebe beginnt bei Gott, nirgendwo anders. Nur von ihm her wissen wir, was Liebe wirklich ist. Er hat uns zunächst geliebt, ehe wir überhaupt im fernsten Sinne daran gedacht haben oder zum Lieben imstande gewesen sind. Imstande sind, mit der Liebe zu beginnen und nachzueifern. Das müssen wir uns sagen lassen. Das müssen wir uns gefallen lassen. Es ist ganz wichtig und zentral für unseren Glauben. Und nicht umsonst haben es die Jünger Jesus nach dessen Himmelfahrt und Pfingsten für äußerst notwendig gehalten, mitzuteilen. Zum Beispiel der Johannes. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist die Liebe. Lasst uns also lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ah, was also Liebe wirklich ist, das wissen wir nur von Gott her. Das wissen wir nicht aus uns selbst heraus. Da können wir nur die Segel streichen und SOS funken. Ich denke, das glauben wir so, das wissen wir so. Paulus sagt ja auch in seinem hohen Lied am Ende, und das kennen wir alle, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Aber warum ist es für Paulus und für uns Liebe, die Liebe das Größte? Ganz einfach, Glaube kann überboten werden. Glaube geht in der Ewigkeit über in Schauen und Wissen. Hoffnung kann überboten werden, geht in der Ewigkeit über in Erfüllung und Gewissen. Liebe jedoch kann nicht überboten werden. Was gibt es Höheres? Tieferes. Liebe bleibt in der Ewigkeit nichts anderes als Liebe. Wahre und echte Liebe ist ein Stück ewiges Leben. Jetzt schon eine Anzahlung Gottes an unsere Welt. Liebe ist ein Stück Jenseits und Diesseits. Hier heute ein Stück Himmel auf Erden. Tja, Liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele in Erfüllung, tiefstes Ziel unseres Lebens, ist Gott in mir, ich in Gott, wir untrennbar verbunden. Gott und ich und alle Menschen untrennbar miteinander verbunden. Nicht von uns aus, sondern von Gott aus, von seiner Liebe aus, mit der er uns aus ganzem Herzen, ganzer Seele, all seiner Kraft zuerst geliebt hat, bevor wir holprig auch nur beginnen können. So sagt es Jesus, so sagt es Johannes, so sagt es Paulus. Das ist das jüdische Erbe unseres christlichen Glaubens, der innere Kern all der vielen 613 Gebote, die die Juden kennen. Ist es so? Oder ist es nicht ein bisschen verrückt? Wenn man damit in unserer verrückten Welt leben will, scheitert man da nicht, so wie Jesus äußerlich gescheitert ist mit seinem Lebensziel, weil die Menschen damals seine unbändige Gottesliebe und Nächstenliebe von ganzem Herzen und mit all seiner Kraft nicht ausgehalten haben, sie abwehren mussten, weil sie merkten, das ist zu viel für uns und wie unscheinbar lieblos sie dagegen wirkten. Ist es unvernünftig, so zu lieben? Ein utopischer Tagtraum? Wenn man es jetzt mal so ganz deutlich aussprechen will, sollen wir Putin, Trump und Konsorten wirklich lieben, von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft? Muss man da nicht scheitern, so wie Jesus äußerlich gescheitert ist? Ist dieses innere, harte Kern aller Gebote Gottes an uns im Doppelgebot der Liebe zusammengefasst wirklich tauglich für unsere Welt oder nur etwas für weltfremde Gutmenschen und Träumer, die von der Realität und den Gesetzen der Welt keine Ahnung haben? Gott ist doch permanent von seinem Volk enttäuscht worden. Ist seine stur gehaltene Liebe, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich liebe euch trotzdem, nicht völlig unvernünftig angesichts der Dummheit und Trägheit von uns Menschen? Scheitert nicht auch Gott damit, so wie auch Jesus äußerlich gescheitert ist? Oder das Allervernünftigste, das es auf der Erde gibt. Das Allervernünftigste für unsere Erde. Nein, Gott macht keinen Fehler. Er ist der Vernünftigste. Auch wenn wir scheitern, ist die Liebe, die uns zusammenhält, dieses Stück ewiges Leben in unserem irdischen Leben. Jesus erinnert uns daran in diesem Gespräch mit diesem Schriftgelehrten, dass wir wissen dürfen, dass wir, jeder einzelne von uns, geliebte Geschöpfe Gottes sind. Und wenn uns kein anderer mag, Gott liebt uns. Und wenn wir einfach daran halten, das einfach für uns gelten lassen, nicht daran rummägeln und nörgeln oder nörgeln oder es mit vielen Argumenten in Frage stellen. Wenn wir uns einfach gefallen lassen, dann können wir uns auch gelassen und mutig zugleich auf den Weg machen, endlich mit der Liebe zu beginnen. Endlich anzufangen, damit zunächst auch bei uns selbst. Denn auch bei all denen, die neben uns leben, die liebenswerten, bei den unliebenswerten, die uns auf die Palme bringen, weil sie für uns so lieblos sind, wir können immer wieder neu damit anfangen. Und wenn nicht heute, nicht morgen oder in einem Millionen Jahre, das Doppelgebot Jesus der Liebe tatsächlich nicht in unserer tatsächlich unsere Welt erfasst und sie von Gott her verändert, verwandelt, zum Reich Gottes, zum Himmel macht. Das größte Liebesbeweis ist für mich, Liebesbeweis Gottes ist für mich zu uns Menschen, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, damit wir das ewige Leben haben dürfen. Unvernünftig? Ganz und gar nicht. Amen. Ich möchte noch beten.